Das SWR 4 Mundart-Hörspiel mit Pius Jauch.
Guten Abend und herzlich willkommen beim SWR 4 Mundart-Hörspiel. Heute habe ich Ihnen eine Premiere mitgebracht, die auf historische Spuren wandelt. Post aus Cambridge, was der Schwarzwälder Uhrenhändler Andreas Löffler seinen Eltern in St. Mergen schrieb. Von Klaus Gülker. Ja, der Andreas Löffler war ein weitgereister Schwarzwälder, ein Burensohn vom schönen stattlichen Hof und ist 1839 zum Uhrenhandel von St. Mergen nach Cambridge gegangen. Von dort hat er Brief an seine Leute heim in St. Mergen geschrieben, wo Eleanor erhalten sind. Er war in der Ozig, wo in England Schwarzwälder Uhren verkauft hat. Um 1840 soll's London fast in jeder Straße ein Schwarzwälder Uhrenhändler mit seiner Ware gestanden sehen. Daheim hat man sie Schwarzwald-Engländer geheißen. Die Zeile von Andreas Löffler entführt uns ins alte England ebenso wie in den Südschwarzwald, wo die Uhren offenbar nicht allzu anders gegangen sind wie heute. Ja, schon in früheren Zeiten haben die alten Leute daheim Nachrichten aus aller Welt von ihren Jungen empfangen. Das ist nicht erst so, seit es Handys und Computer geht. Bloß hat man sie mal noch von Hand schreiben müssen. Da hat es noch keine Videos gegeben oder Sprachnachrichten. Und die Briefe von Andreas Löffler, wo man jetzt gleich hört, klingen so wunderbar ehrlich und authentisch in ihrem verschriftlichten Dialekt. Der könnte uns heutzutage gerade als Paradebeispiel für einen süddeutschen Standard in der Schrift gelten, den manche nicht zu Unrecht fordern. Also Muttersprachler, wo nicht einsehen wollen, warum man Junge anstatt Bub, Flur anstatt Gang und Treppe anstatt von Stiege schreiben soll. Aber hören Sie selber, ja und politisch sind die Briefe it. Auch wenn es in den 1840er Jahren auch im badischen Kehrig unruhig war. Die meisten Leute haben damals einfach genug mit ihrem Alltag zum tun gehabt. Vormärz, hin oder her. Und so hat auch der Andreas Löffler, als ein junger Kerl, seinen Lebensunterhalt erst noch verdienen müssen. Und ist drum überhaupt auch erst bis nach Cambridge gekommen.
Nie?
Ja, Mutter, so haben sie es geschrieben.
Ich bin da noch nie gewesen. Ha, ich weiß es.
Es ist doch wegen Andreas. Lass dich überraschen.
Und dann auch noch in so einem, wie jetzt
geheißen? Studio. Schön, dass Sie da sind. Frau Löffler, Herr Löffler, kommen Sie bitte rein.
Ja, wir wissen aber jetzt nicht so
jetzt
recht.
Kommen Sie erst einmal rein. Es geht doch um die Briefe. Hatten wir Ihnen geschrieben, ne? Dass wir die Briefe Ihres Sohnes hier gern mal zum Thema machen würden.
Ne? Ach, der Bur. Mhm. Aber wieso die Brief?
Und was soll das werden?
Ich erzähle ein bisschen, wir sprechen drüber und ich lese auch daraus vor, dass ein Bild entsteht von einem Schwarzwald-Engländer anno 1840.
Ein Bild?
Ja gut, das ist jetzt im übertragenen Sinn gemeint, ist natürlich Radio hier. Jetzt nehmen Sie erst einmal Platz, hier vielleicht, und dann hören Sie, dann hören Sie am besten einfach mal zu.
Liebe Eltern,
was der Schwarzwälder Uhrenhändler Andreas Löffler an seine Eltern in St. Mergen schrieb.
Mit meinen Kleidern könnt ihr machen, was ihr wollt, denn ich komme in der Geschwinde nicht mehr.
Von St. Mergen nach England, also nach London und weiter nach Cambridge. Heute wäre das keine große Reise. 4-mal umsteigen oder 5-mal, wenn man öffentlich fährt und nicht fliegt. Also 6.19 Uhr, Bus von der Post St. Mergen nach Freiburg, dann ICE nach Offenburg, Regionalzug nach Straßburg, TGV nach Paris, Eurostar nach London, da umsteigen und schließlich 16 Uhr pünktlich in Cambridge, vorausgesetzt, alle Züge sind gefahren. Vor fast 200 Jahren war das ein bisschen aufwendiger. Der Mann, von dem wir hier erzählen wollen, Andreas Löffler vom Ranghof in St. Mergen, der brauchte rund 2 Wochen für diese Reise mit Postkutschen und mit Schiff. St. Mergen, Breisach, Paris, Boulogne, über den Ärmelkanal, dann London und schließlich Cambridge. Warum hat er die Reise gemacht? Beruflich. Der 23-Jährige war einer der Schwarzwald-Engländer, Leute, die fern der Heimat Uhren verkauften. Uhren aus dem Schwarzwald, in diesem Fall aus St. Mergen, oder eben für die englische Kundschaft Made in Black Forest.
Was schwitzt er denn da?
Mörder!
Es ist nicht einmal alemannisch.
Es geht um unseren Andreas. Er hat's doch gesagt.
Dieser Andreas? Kennen Sie den?
Ihren Andreas? Nein, nicht persönlich, das geht ja nicht. Aber Sie natürlich.
Seine eigene Mutter wird ihn doch wohl kennen, Ihren Bub.
Der Herr kennt die Brief, die vom Andreas. Du weißt doch, der dicke Packe in der Truhe.
Seine Brief? Hast du sie ihm gegeben?
Ja, hat er. Und das ist wahrlich ein Schatz. Ein ganzer Packen von Briefen von ihrer beider Sohn, geschrieben aus England, aus dem man ganz viel erfährt über, ja, eben über die Schwarzwald-Engländer.
Ja, aber die hätte er uns geschrieben. Und jetzt sollen alle Leute, ich weiß es.
Komm, Frau, Rosa, jetzt los mal zu. Es ist doch eine schöne Erinnerung an unseren Andreas.
Aber...
Herr Löffler, warum ist Ihr Andreas damals eigentlich nicht Bauer geworden und hier geblieben?
Ja, er ist doch der Älteste gewesen. Und der kann der Hof nicht erben. Das sollte sie aber wissen.
Ich meine ja nur zur Erklärung.
Ja, und wenn du den Hof nicht erben kannst, dann kannst du dich als Knecht verdingen. Oder kannst Handwerker werden. Aber unserer Andreas, der hätte es anders wollen.
Ja, und was diese Art des Broterwerbs angeht, die er gewählt hat?
Diese Art des Broterwerbs. Also alemannisch ist sel it.
Ja, was diesen Beruf betrifft, da kann ich mal was vorlesen. Eine Kleinigkeit war es in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, dass sich jeder junge Schwarzwälder, gleich viel, ob er ein Uhrengewerbe, ein sonstiges Handwerk oder auch nur das Bauerngeschäft verstand, sich in 5, in 10 Jahren, wenn er auf den Uhrenhandeln ging, ein Vermögen von 1.000, von 2, 3 und 4.000 Gulden zu erwerben. Ja, wer 10, 20 und 30 Jahre mit Uhren handelte, kehrte nicht selten mit einem Vermögen von 20 oder 30.000 Gulden auf den Schwarzwald zurück. Uhrenhändler waren es, denen kein schöner Platz, kein Bauernhof, keine Gastwirtschaft zu teuer war, wenn der Bauer durch Trinken und der Wirt durch Spielen sich zum Verkauf genötigt sahen. Jeder fähige junge Schwarzwälder brannte oft schon als Schulerknabe vor Verlangen, ein Uhrenhändler zu werden, teils um sich selbst ein schönes Fortkommen zu verschaffen, teils um arme Eltern unterstützen zu können und jüngeren Brüdern den Weg zu bahnen zu einer gleich schönen Wirksamkeit. Heimkehrende Uhrenhändler, die gute Geschäfte gemacht hatten, wurden bestürmt von jüngeren Brüdern oder von jungen Vettern, um sie mitzunehmen auf den Uhrenhandel.
Wie später ist ein Andreas de Karl? Mhm. Ach Kinder, sel ich aber it aus seiner Brief. Habe ich recht? Ich weiß doch, was er geschrieben hat. Michael, du hast sie mir doch immer vorgelesen.
Nein, sel ich nicht vom Andreas gsi, oder?
Nein, das war jetzt mehr so zur Einstimmung auf die Situation gedacht damals. Sein erster Brief stammt, wissen Sie noch von wann?
Ich glaube, nachdem er 3 Monate däne gsi ist.
Auf jeden Fall lange jetzt dauert. Viel zu lang, bis er geschrieben hat.
Ja. Sogar fast 4 Monate, um genau zu sein, bis zum 9. Februar 1840. Und von da stammt dieser Brief. Liebe Eltern, in dieser schönen Gelegenheit nehme ich die Freiheit, euch ein paar Zeilen zu schreiben. Ich wünsche, dass es euch in guter Gesundheit antrifft. Seitdem ich von St. Mergen Gott sei Dank immer gesund bin, und es hat mich noch nicht gerauen, dass ich von euch fort bin, denn es gefällt mir und habe eine Freude zu dem Handeln. Mit meinen Kleidern könnt ihr machen, was ihr wollt, denn ich komme in der Geschwinde nicht mehr. Liebe Eltern, ich bitte euch freundlich,
ihr möchtet doch so gut sein und mir ein paar andere Stiefel machen lassen bei dem Herrn Schuhmacher Philipp Mark in St. Mergen. Denn die, wo ich habe, sind mir zu klein. Ich kann sie gar nicht anhaben. Die neuen dürfen aber keine Zungen haben und auch keine hohe Absätz. Wo ich und der Heinrich das erste Mal auf dem Handel sind, habe ich die Stiefel angehabt, aber die haben mich geplagt, bis es mir weh worden ist. Ich habe müssen zu einem Haus hinaus an die Luft, da habe ich gedacht, wenn ich nur wieder zu Hause wäre. Ich bin fast nicht mehr in unsere Wohnung gekommen, die Füße sind geschwollen, ich habe sie fast nicht mehr abendbracht.
Der arme Bube.
Geschäft ist Geschäft.
Ja, und das betreibt Andreas Löffler mit seinem Vetter Heinrich Lickert, ebenfalls aus dem Schwarzwald natürlich, von der Coronation Street 5 in Cambridge aus. Die beiden, Heinrich als Meister, Andreas als Knecht. Auf dem Rücken haben sie eine Krätze mit 6 oder 8 Uhren und gehen damit als Hausierer von Haus zu Haus. Ich glaube aber, dass ich nicht den Unfall, also kein Ungeschick habe zu dem Handel, und es wird jetzt immer besser. wenn ich auch wenig Englisch sprechen kann. Aber die englische Sprache ist keine Kleinigkeit, kein Schück. Denn es geht nicht so leicht, wie einige auf dem Schwarzwald glauben und ich selber geglaubt habe, wo ich noch zu Hause war. Englisch kann ich noch nicht viel. Wenn aber ich mit euch reden könnte, so tätet ihr doch nichts mehr verstehen. Da der Heinrich einen anderen Kamerad hat, so habe ich ihm das Geschäft abgekauft und handle jetzt für mich selbst. Was er für einen Kamerad angenommen hat, das werdet ihr wissen, denn ich habe es euch geschrieben.
Wahr hätte er uns geschrieben.
Ich glaube, er meint von der Frau.
Welche Frau?
Ja, da gibt's einen Brief, in dem er von ihr erzählt.
Eine Braut? Hätte der Braut bitte Engländer? Isa Andreas?
Nein, nicht er. Sein Vetter, bei dem er ja nach wie vor wohnt. Das wäre, glaube ich, mal eine gute Gelegenheit, den Andreas jetzt mal selber zu hören. Ich muss ja nicht alles selber vorlesen, ne? Und die Sprache ist ja schon sehr speziell und die Schrift wirklich sehr klein und unleserlich. Wir hören jetzt einfach mal Andreas Löffler im Originalton. 24. Januar 1841 über seinen Mitbewohner Heinrich Lickert und dessen Braut, 20 Jahre alt, geborene Irin.
Heute vor 14 Tagen hätte er Hochzeit gehabt. Den 7. Januar und am 8. hat er sie auf Cambridge gebracht. Ich will euch ein wenig schreiben von ihnen. Am ersten Wochenende morgen hat er müssen das Morgenessen in das Bett tragen und am anderen wieder. Sie ist beide Mal erst aufgestanden zum Mittagessen. Danach dem Essen ist sie wieder zu dem Feuer gesessen und hat nichts angerührt, nicht einmal aufgeräumt auf dem Tisch. In der nächsten Woche ist sie mit ihm auf den Handel, denn sie hat es nicht verwarten mögen, bis er wieder heimgekommen ist. Ihr werdet es wohl merken, wo es ihr gefehlt hat. Ich werde es nicht dürfen schreiben, denn sie ist, dass ich es nicht schreiben kann. Nächstes Mal werde ich mehr von ihr schreiben. Liebe Mutter, so viel mal du in die Kirche kommst, so bete auch ein Vater unser für mich, dass mir die Gedanken nicht einfallen, ein englisches Weib zu nehmen, denn der Heinrich ist verloren. Ich wünsche, dass ihr der Lorenz Hummel gehört hättet, wie der am Lickert gewesen ist. Der ist auch zornig gewesen. Er hat ihn auch verscholten, ein englisches Weib zu nehmen. Ich glaube, wenn der Heinrich schon wieder einmal nach Deutschland kommt, wird es niemand keine große Freude haben ob ihm. Er ist zu bedauern, dass ihn das Übel getroffen hat. Es ist besser sterben als verderben.
Wie Bovölker.
Michael.
Sie ist nur nicht fertig. Liebe Eltern, habet keinen Kummer für mich und seid nicht traurig, sondern fröhlich, dass ich jetzt für mich selber bin. Es ist mir lieber, dass ich allein bin. Ich traue mir, mehr zu verdienen.
Und es funktioniert ja auch. Wie genau, das schreibt Andreas nicht aus Cambridge, aber man erfährt es durch andere Quellen. Hier jetzt das Uhrengewerbsblatt für den Schwarzwald aus dieser Zeit. Ein Artikel über die Schwarzwälder Uhrenhändler in England. Ich zitiere das mal. Zu gleicher Zeit diente ihre Sparsamkeit und Einfachheit dazu, alles Aufsehen hinsichtlich des großen Gewinnes, den sie an den Uhren machten, zu vermeiden, sodass die Behörden der Uhrenhandelsländer ebenso wenig daran dachten, solche schlichte Schwarzwälder Uhrenhändler, deren scheinbar nur kümmerliches Fortkommen eher Mitleid einflößte, durch Polizeimaßregeln irgendwie zu beschränken, als angesessene Kaufleute Lust verspürten, sich mit einem so geringen, fast mausfallenartigen Handelsgegenstand zu befassen. Und als Andreas Löffler dann im Winter 1842 auf 50 Pfund Sterling, das ist wahrlich eine stolze Summe gewesen, kommt, da schreibt er dem Vater, ihr müsst es aber niemand sagen, dass ich schon wieder so viel Geld zusammen habe.
Mi Andreas.
Isa Andreas.
Ja, hast recht, unsere Andreas.
Jetzt aber noch einmal zu dem, was ich da vorher gehört habe. Das soll Isan Andreas gewesen sein?
Mhm.
Das geht doch gar nicht. Der ist doch gerade in England.
So hat er aber geschrieben.
Aber so gesprochen? Älter ist er geworden. Ich weiß nicht. Ich kenne ihn nicht. Sag du doch einmal was, Vater.
Mörder, wir haben doch die Brief.
Das lassen wir jetzt vielleicht einfach mal so stehen und schauen uns kurz an, wie das Geschäft denn so funktionierte. Es war ja so, dass es zwischen den Uhrmachern im Schwarzwald und den Händlern in England jemand geben musste, der dafür sorgte, dass die Uhren daheim verpackt und dann versendet wurden. Den, also eine Art Spediteur, hat man Packer genannt. Oft waren das Wirte oder Krämer, die natürlich auch ihren Anteil bekamen an dem Geschäft. Und da ist es doch am besten, Die Sache bleibt in der Familie. Und deshalb schreibt Andreas Löffler nach St. Mergen: Lieber Vater, ich kann nicht länger unterlassen, einige Zeilen an dich zu schreiben, denn die Ursache ist diese: Da das Uhrenverkaufen bis daher ziemlich gut gegangen ist, so sind wir genötigt, wieder um eine Kiste zu schreiben. Lieber Vater, ich frage dich deswegen um Rat, was ich machen soll. Eine Kiste gemeinsam mit dem Heinrich haben mag ich auch nicht, und des Kapfen Bauernsöhne wollen es gar nicht haben, dass ich eine mit ihm kommen lasse. Sie sagten, es sei weit das Beste, wenn ich meinem Vater schreibe, er solle mir ein Kistle packen. Das sei für ihn, und es ist auch für mich besser, als wenn ich die Uhren von einem anderen kaufe. Lieber Vater,
es wäre mir also sehr lieb, wenn du mir ein Kistle packen tätest, ungefähr von 150 oder 200 Stück Uhren. Ich glaube, du wirst das Geld auch brauchen können. Was soll ich meine Leute auf die Seite setzen, um den Verdienst einem anderen zukommen lassen? Das wäre doch dumm. Wenn du aber meinst, das Packen sei nichts für dich, so geh zu dem Kapfenbauern und frage ihn. Los, was er sagt, dann wirst du mehr Schneid überkommen. Der Lorenz Hummel sagte mir, wo er das erste Mal seinem Vater um eine Kiste geschrieben habe, so hat er ihm wieder zurückgeschrieben, das sei gar nichts für ihn und die Haushaltung müsse Not leiden. Aber jetzt sagt er nichts mehr. Er hat es zu jener Zeit noch nicht verstanden.
Ja, und Herr Löffler, Sie haben es getan, gell? Sie haben eine Riesenkiste für ihn gepackt, stimmt?
Ja, so lang wie er sagt, aber doppelt so breit, ja.
Und 175 Uhren und 221 Uhrenschilder, also richtig prallvoll.
Ja, und zwei Schunke. Die habe ich auch mitgeschickt. Man hört ja die englische Kuchi. Die wäre jetzt nicht so arg gut.
Ja, aber war da nicht noch was?
Was?
Ihr Sohn hatte doch auch geschrieben, ich bitte um einen kleinen Krug voll schwarzes Kirschenwasser.
Das ist ja selbstverständlich.
Aber es kann Ärger mit sich bringen. Denn was schreibt der Herr Sohn bald danach heim, als er von den Zollprozeduren in London berichtet? Ich zitiere, der Schnaps hätte uns bald große Anstände gemacht, wo wir die Kiste gelöst haben. Sie haben ihn gesehen. Es wäre uns bald teuer geworden. Ich will das nächste Mal keinen mehr bringen lassen. Das ist das erste und das letzte Mal.
Ja, dann trinken wir halt selber.
So. Hey, Sie haben ja was dabei.
Zum Wohl. Auf unsere Andreas. Ja. Möge Sie aber schlücklich.
Ist der selbst gebrannt?
Ja, was denn sonst? Mutter, du auch. Zum Wohl nochmal.
Auf den Andreas, zum Wohl.
Ja, jetzt nochmal zu dem Transport. Da wurden ja wiederum Fuhrunternehmer für die einzelnen Streckenabschnitte gebraucht. Und da hatte Andreas Ihnen ja schon klare Anweisungen gegeben, Herr Löffler, gell? Er schreibt nämlich, der Andreas Schwer sagte mir, er lasse die nächste Kiste wieder nach Freiburg fahren. Es sei wohlfeiler, als wenn du sie dem Kreuzbauern bringst. Denn er ist ein Pschießer. Er gibt wohl viel Trinkgeld, aber er schlagt es wieder auf die Kiste. Da muss es der arme Uhrenhändler dann bezahlen.
Hoffentlich hört er das nicht, der Kreuzbauer. Ich will kein Streit.
Ja, es hätte aber auch noch andere Pschießer gehen, oder?
Guck, jetzt schwätzt er alemannisch. War doch so ein Schnäpsli ausmacht.
Ja, ja. Ja, er heißt Egidius Riesle und ist ein Kollege von Andreas, also auch Uhrenhändler, und zwar in London. Der war früher sogar mal zu Besuch auf dem Ranghof in St. Mergen. Vielleicht sollten wir das mal direkt aus dem Mund des Herrn Sohn hören, Andreas?
Der Riesle? Mhm. Ein Pschießer, ich sag's gern nur mal.
Ich dachte eher, wir hören Ihren Brief.
Also gut. Jetzt will ich euch die Neuigkeit auch schreiben, was es gegeben hat in London. Aber ich glaube, ihr werdet es schon wissen, dass der Egidius Riesle mit Frau und Sohn Sack und Pack zum Teufel ist und hat die Leute beschissen. Dass es nicht zum Schreiben ist, Englische und Deutsche. Und ihr habt ihm, was ich gemerkt habe, noch große Ehre erwiesen und ihm noch gut aufgewartet. Ihr hättet auch besser getan, wenn es einem anderen Menschen gegeben hättet. Ihr hättet es keinem schlechteren Menschen können aufstellen als ihm, denn es ist kein schlechterer auf der Welt als er ist. Er hat den Severin Löffler noch für 10 Pfund beschissen, denn er hat die 10 Pfund für seinen Sohn geschickt. Der Riesle aber hat es herrlich mitgenommen. Nikolaus Schwörer und der junge Severin Löffler kamen gestern in London an und kamen in Riesles Haus, um die 10 Pfund zu erheben. Aber es ist kein Riesle und kein Geld da. Liebe Eltern,
was der Schwarzwälder Uhrenhändler Andreas Löffler an seine Eltern in St. Mergen schrieb.
Wenn du die Uhren zahlst dem Urbart Bäuerle in Waldau, musst du sagen, dass seine messene Ketten und Schnurräder gar nicht sind.
Nicht immer einfach, das Geschäft, Herr Löffler, oder?
Nein.
Ah ja. Was haben Sie denn den Leuten auf dem Land eigentlich so verkauft? Jetzt mal en Detail gesprochen.
Uhren?
Ja, so, so. Jetzt große, kleine, teure, billige.
Gurdi.
Herr Löffler, man liest in Ihren Briefen davon, dass es meistens Uhren gewesen sind mit 24-Stunden-Laufzeit. Aber es gab auch diese 8-Tage-Uhren, richtig?
Wenn Sie schon alles wissen, was fragen Sie mich dann?
Haben Sie nicht auch verschiedene Lackschilder zur Auswahl dabei gehabt, dass die Kunden sich aussuchen konnten, wie die Uhr in ihrer Stube aussehen soll?
Es hätte aber nicht das Dier der für Sie, you know.
Oh, jetzt kommt der Schwarzwald-Engländer zum Vorschein. Gab es eigentlich in England damals keine Uhren?
Ja, doch, isere.
Ich meine jetzt aus englischer Produktion.
Wenn, dann billigs Klump. Oder richtig Diri. Made in Black Forest, soll ich damals schon etwas anders gesehen.
Aber mit dem, was von da kam, sind Sie auch nicht immer so richtig zufrieden gewesen. Was ja auch damit zu tun hat, dass der Herr Vater als Packer ja Neuling im Geschäft war, stimmt's?
Wahrscheinlich hätte er Rücksicht nehmen wollen und mir so oft Lied im Dorf. Ich weiß es nicht.
Wissen Sie was? Ich lese es einfach aus Ihren Briefen vor. Die sind da wirklich deutlich. Und da müssen Sie jetzt gar nichts dazu sagen. Das spricht für sich. Lieber Vater, ich hoffe, du wirst es so machen mit den Uhren, wie ich geschrieben habe, und keine nehmen, wo ich nicht verlange, wenn dir die Leute schon gut schwätzen. Du musst nicht darauf hören. Sage du nur, du seist nicht der Meister und gib es auf mich aus. Mir ist nichts daran gelegen, ob die Leute zornig sind oder nicht. Du musst niemand flattieren wegen mir, wenn ich schon keine Uhren von des Gutacherwirts oder Förderers nehme. Ich kann nicht auf die sehen, wo schlechte Waren machen, wenn es schon meine Freunde sind. Lieber Vater, ich hoffe, du wirst es so machen, wie ich geschrieben habe, dass du von keinen anderen Meistern Waren nimmst als von denen. Wenn dir schon ein anderer will etwas einschwätzen, so nehme es nicht. Oder ich schicke es dir wieder zurück. Dem Bernhard Dietlinger sage du, dass seine Schilder gar
nichts sind. Sie springen schon, wenn sie noch auf der Reise sind. Die ersten, wo er mir gemacht hat, sind schon gesprungen gewesen, wo ich sie ausgepackt habe. Wenn die in der zweiten Kiste auch so sind, so springen mir keine mehr in die Kiste. Wenn du die Uhren zahlst dem Urbart Bäuerle in Waldau, musst du sagen, dass seine messene Ketten und Schnurräder gar nicht sind. Ich kann es gar nicht brauchen, ich habe eine von seinen Uhren verkauft gehabt, aber ich habe sie wieder müssen zurücknehmen. Sage du ihm, wenn er mir keine anderen Ketten schickt oder keinen Abzug macht für die Ketten, so sind das die ersten und die letzten Uhren, die ich von ihm habe.
Ja, andererseits, Andreas scheint ja sehr wohl zu wissen, dass es manchmal fast unmöglich ist, einen Uhrmacher aus der Verwandtschaft oder dem Freundeskreis zu übergehen. Ein Beispiel dafür, Herr Löffler, ist der Uhrmacher Josef Heim aus St. Mergen, der Vater des Lehrers Urban Heim. Den hat Andreas Löffler sehr verehrt. Herr Löffler, also Senior, Herr Löffler Senior, Sie haben ja offenbar in Ihren Briefen Ihren Sohn dazu gedrängt, den Lehrer und seinen Vater nicht zu vergessen.
Ja, ja.
Ja, zum Wohl. Jedenfalls die Uhren dieses Josef Heim schätzt Andreas überhaupt nicht. Trotzdem schreibt er nach St. Mergen. Auch ich möchte noch 12 Stück übersetzte angestrichene Uhren mehr haben, als ich geschrieben habe. Du kannst dieselben von Josef Heim in St. Mergen 6 Stück und Johann Förderer in Waldau 6 Stück kaufen. Ich hätte keine von diesen beiden nehmen. Aber wegen dem Lehrer. Er hat mir so geholfen und sich um mich angenommen, noch vor meiner Abreise von euch. Es hat ihn gewiss verdrossen.
Dass ich das erste Mal keine von seinem Vater genommen habe. Aber er wird es nicht merken lassen vor euch, weil er ihm auch viel tut. Ich sehe es wohl ein, dass es ganz ungeschickt ist, da er mir so viel geholfen hat, dass ich fortgekommen bin, wenn ich keine Uhren von ihm nehmen täte. Und was ich schon gemerkt habe in deinem Schreiben, ist es ja auch recht, dass ich von diesen Uhren verlange.
Brave Böb.
Verdient er auch genug, der Bub?
Hajo!
Ja, zeigt er Ihnen nicht die Wechsel, die er aus England schickt.
Geld ist Männersache.
Ja, ja.
So, so. Männersache. Mhm. Ja, da bin ich der Richtige, hier mal ein paar Zahlen auf den Tisch zu legen. Insgesamt hat Ihr Herr Sohn in 3 Jahren 700 Uhren verkauft. Eine hat im Schnitt 12 Gulden gekostet. Nicht wenig. Aber sowas konnte man sich in der Landbevölkerung schon leisten. Damit hat Löffler in seinen englischen Jahren 8.600 Gulden eingenommen. Aber er hatte natürlich auch Kosten, Einkauf, Lebenshaltungskosten. Solche Sachen in Höhe von 4.400 Gulden macht einen Reingewinn von 4.200 Gulden. Mal zum Vergleich. In jener Zeit ist ein Schwarzwaldhof bei St. Mergen für 3.000 Gulden versteigert worden. Viel von dem Geld ging in den Schwarzwald mit Hilfe von Wechseln. Dabei wurden Pfund Sterling umgerechnet in Gulden. Andreas schreibt dazu an den, ich betone, an den Vater, als er mal 150 Pfund losschickt, umgerechnet in 1.800 Gulden. Also von dem Geld kannst du 1.500 Gulden auf die Seite tun, wie ich dir in meinem letzten Schreiben schon gemeldet habe. Und wenn du es dorthin bringst, wo du geglaubt hast, so wird es mich sehr freuen. Lieber Vater, ich übergebe es dir. Ich glaube, du wirst es an einen versorgten Ort bringen und das andere Geld, was übrig bleibt, behalte du bei dir, bis ich wieder eine Kiste brauche, welches nicht lang gehen wird. Ich werde machen, dass ich hier etwas verdiene und auch schon einen schönen Verdienst habe, wovon ich dem allmächtigen Gott danke.
Gott sei Dank.
Ja. Sie haben schon auch was davon gehabt, dass der Herr Sohn in England gute Geschäfte gemacht hat, oder?
Frage Sie mich mal. Hauptsache, es geht ihm gut da drüben. Ich hätte ihn gern noch einmal gesehen.
Er sie vermutlich auch. Denn reich und glücklich, das können ja auch zwei Paar Stiefel sein.
Hm? Wie meinet sie?
Ich meine gar nichts. Ich zitiere nur aus einem Brief ihres Sohnes. Manchmal hat er halt Heimweh. Da heißt es dann, ich will euch auch ein wenig von meiner Unterhaltung schreiben, wo ich habe an den Sonntagen. Aber die ist ganz kurz. Vormittags habe ich mit dem Kochen, Aufwaschen und Schuhsalben zu tun. Am Nachmittag tue ich etwas lesen und trinke ein, zwei Pint Bier. Dann liege ich ins Bett. Sonst weiß ich nichts zu treiben. Der Sonntag ist der langweiligste Tag in dem Land.
Der Sonntag ist der langweiligste Tag in dem Land. Man hört keinen Singen und Pfeifen und gar nichts. Wenn einer bei uns so etwas machen täte, so wäre er von keinem Menschen mehr angesehen. So weiß ich nichts anzufangen als ins Bett liegen. Wenn ich aber in Deutschland hätte müssen an einem Sonntag ins Bett liegen, so hätte ich geglaubt, der Teufel täte mich aus dem Bett nehmen. Aber jetzt denke ich nicht daran, dass es Sonntagnachmittag ist.
Jesus, der Bub.
Ein anderer Brief, am besten wieder von ihm selbst vorgelesen ist. Ist ja doch sehr persönlich. Also, bitteschön, Herr Löffler, also Andreas.
Euer Schreiben vom 17. Dezember habe ich in guter Gesundheit erhalten und alles wohl verstanden darin, welches mich auch herzlich erfreut hat, weil ich auch wieder etwas von euch weiß. Ich habe geglaubt, dass ihr mich ganz vergessen oder es sei an euch nichts mehr an mir gelegen. Ich habe nicht mehr gewusst, wo ich daran bin. Aber wenn einer immer zu Hause ist, so ist es auch nichts. Es ist besser, bei fremden Leuten zu sein, wenn man etwas verdienen will und wenn es ihm auch einige Zeit nicht mehr immer nach seinem Wunsch geht. Wenn man nur gesund ist, das ist das Beste. Es hat mich noch nie gereuen, dass ich von euch fort bin, denn man kann doch nicht immer bei seinen Eltern zu Hause sein. Wenn man von zu Hause in der Fremde hinauskommt, so ist es, als wie man erst auf die Welt käme. Man ist gerade wie ein Lapp. Liebe Mutter, ich habe gehört, dass du alle Tage in die Kirche gehst. Ich hoffe, du wirst auch ein wenig beten für mich, denn das Beten geht sehr schwach bei mir. Bete auch immer für alle ein Vaterunser für mich, dass ich immer auf dem rechten Weg bleibe. Denn wenn wir wieder einmal zusammenkommen, können wir auch eine Freude haben.
Ja, nochmal zu dem ersten Teil des Briefes, wo der Andreas sagt, man ist geradezu wie ein Lapp. Herr Löffler, was bitte ist ein Lapp?
Ein Lapp, das ist ein Lapp.
Aha. Ja, vielleicht sowas wie kindlich?
Ein Lapp halt. Aber der Bub ist doch kein Lapp.
Nein, aber vielleicht doch ein bisschen blauäugig zu Beginn. Aber man liest schon heraus aus seinen Briefen, am Ende ist er ein gestandener Mann, Mitte, Ende 20. Und da fragt man sich natürlich, apropos Mann, dann schon auch, wie es bei ihm um die Liebe steht, ne?
Ja, Sel, wüsst ihr auch so gern. Hätte er uns davon geschrieben, jemals?
Und nicht, dass ich wüsste.
Ihnen nicht. Aber seinem Vetter, der mal auf Heimatbesuch war und dem er einen Gruß aufgetragen hat, der ging so.
Give my best respect to my beloved at the Heart Inn. You know where I mean? Make her to send a letter to me.
Ich sell das Englisch?
Yes. Na gut, wenn man das geschrieben sieht, würde ich sagen, das ist Schwarzwälder Englisch. Übersetzt heißt das wohl, übermittle meine Grüße der Geliebten in meinem Herzen, du weißt, wen ich meine, veranlasse sie, mir einen Brief zu schreiben.
Und wer ist Sel, Geliebte?
Man weiß es nicht.
Ja, man weiß es nicht. Aber ganz augenscheinlich wollte er zurückkommen als gemachter Mann und dann wollte er heiraten. 1843, in dem Jahr sind wir mittlerweile, hat er heimgeschrieben in einer Empfangsbestätigung für eine Ladung Uhren. Ich denke, das wird wohl die letzte Kiste sein, bevor ich nach Deutschland komme, denn ich habe noch viele Uhren gehabt. Sie wird mir jetzt wohl anhalten für 1,5 Jahre und bis dorthin habe ich im Sinn, einmal nach Hause zu gehen, wenn mir Gott das Leben und die Gesundheit schenkt und gutes Glück dazu, was ich bisher gehabt habe, wovon ich es dem allmächtigen Gott dafür zu verdanken habe.
Sel wär mein größter Wunsch gsi.
Mutter, England ist weit weg.
Es kommen doch immer Uhrenhändler heim und dann stolzieren sie darum in ihre Fräckli und trinken viel zu viel Tee und machen wie die reichen Herren.
Es sind reiche Herren.
Und warum hätte dann Isa Andreas nicht heimkommen sollen? Und der Karl ist auch fort. Sel ist in die Schäf für eine Mutter, 2 Söhne so weit fort.
Ja, ja. Der Karl, der Bruder von Andreas, ihrer beider dritter Sohn, den müssen wir jetzt noch erwähnen, der wollte es nämlich seinem, ja doch offenbar sehr erfolgreichen, älteren Bruder gleich tun und auch Karriere machen in England. Andreas schreibt nach Hause, ich habe schon mal viel gehört, dass der Karl auch Schneid hat, nach England zu kommen. Also wenn es so ist und dass
ihr... Das hätte ich gern vorlesen.
Ja, gerne.
Also, wenn es so ist, dass ihr ihn möchtet gehen lassen, so kann er zu unserem Vetter Andreas Schwer in London kommen. Aber ihr müsst ihm sagen, dass es jetzt heißt, das Klingeln sollte aufhören in London. Und wenn das wahr wird, so ist es verfehlt für einen jeden Anfänger. Als ich noch zu Hause war, hat er vielmal einen bösen Fuß gehabt und vielmal fast nicht laufen können. Wenn sein Fuß nicht besser ist, so rate ich es ihm nicht, nach England zu kommen. Oder wenn er sonst nicht gesund ist, denn London ist es gar ungesund. Er muss in London bleiben, ich kann ihn nicht brauchen bei mir. Ist er gesund und hat gute Füße, so kann er sich reisefertig machen. Wie eher, je lieber, sagt unser Vetter. Aber er muss nicht glauben, dass er nur kommen darf, um das Geld aufmachen. Es haben schon viele geglaubt. Wenn sie in England wären, so seien sie reich genug. Aber sie haben sich die Finger verbrannt. Oh, wie viele weiß ich, dass, wenn sie das Reisegeld wieder hätten, nach Hause gingen. Und viele sind es. Oh, wie wäre es für sie, wenn sie England nie gesehen hätten. Besinne dich wohl, ob du gehst.
Ja, und er ist gegangen. Obwohl sie ja noch hinterhergeschickt haben, das müssen Sie jetzt auch noch vorlesen.
Lieber Vater, ich glaube, es ist besser, der Karl bleibt zu Hause.
Ja, und später wieder, wenn er will, dann soll er kommen. Ja, was denn nun?
Die Zeit ändert sich. Das Geschäft wird schwieriger, das muss man halt wissen.
Ja, was der Karl zu alledem sagt, das weiß man übrigens nicht. Aber... dass er dann, und das geht nur mit der Erlaubnis der Eltern, doch abreist und in England gleich mal Ärger bekommt mit dem Fuß, das
ist bekannt. Ich hab's ja gesagt.
Ja, ja, und Sie haben auch geschrieben, liebe Eltern, diesen Morgen habe ich ein Schreiben von meinem Bruder erhalten. Er meldete mir, ich solle euch schreiben, ihr sollt ihm Wacholderzweige in der Kiste schicken, denn sein Fuß ist wieder bös, sodass er einige Zeit fast nicht mehr darauf stehen kann. Er sagte, der Langenbauer habe ihm früher schon geraten, er solle Fußbäder machen und Wacholderstauden da reintun. Aber er habe es nie so gemacht, weil ihm der Fuß für 2 oder 3 Jahre nicht mehr wehgetan hat. Aber jetzt will er es tun, wo es vielleicht zu spät ist. Er sagte mir, dass er schon beim Doktor gewesen sei, aber der Doktor sagte, es wäre wohl zu spät, es sei schon ein so altes Gebrechen. Ich werde ihm aber schreiben, wenn es nicht gleich besser wird, so soll er das Doktern aufgeben, denn es ist nicht gut Doktern in dem Land. Es kostet Geld. Die Wacholderstauden müsst ihr verhauen wie Kurzfutter, damit es kein großes Gesperr macht in der Kiste. Sonst gefällt es ihm ganz gut, wenn nur der Fuß nicht wäre.
Aus Selno, krank in England. Sel willst doch im Leben it.
Krank in St. Merge ist auch nicht besser.
Aber da daheim könnt ich für ihn sorgen.
Ah ja, er ist dann... doch ganz gut wieder auf die Beine gekommen, der Karl. Im Gegensatz übrigens, ja, zu Andreas. Und das können wir jetzt leider nicht auslassen.
Ach, der arme Bur.
Mutter, du kennst den Brief. Der Brief vom Karl.
Ich will's gar nicht hören.
Ja, es tut mir sehr leid. Begonnen hat es wie eine Erkältung. Fieber, heftiges Nasenbluten, Eine Schwitzkur hilft nicht, ebenso wenig Blutegel, die ihm an den Hals gesetzt werden. Sein Vetter Lickert und dessen englische Frau, wir erinnern uns, die Andreas am Anfang gar nicht gemocht hat, beide kümmern sich rührend um den Kranken. Aber es hilft nichts. Um die Geschichte ganz zu erzählen, kann ich Ihnen den Brief von Bruder Karl jetzt nicht ersparen. Liebe Eltern und Geschwisterik, ich muss euch eine traurige Nachricht zuschicken von dieser elenden Welt. Ich hoffe aber, es wird in der anderen Welt wieder ein fröhlicheres Leben sein. Liebe Eltern und Geschwisterik, der allmächtige Gott hat meinen Bruder Andreas von dieser Welt abgerufen, hinüber in die Ewigkeit. Er verschied Freitag, den 1. des Monats, am Abend, 20 Minuten vor 9 Uhr. Er hat sich ganz mutwillig darein ergeben. Er sagte noch, wenn er nur sterben könnte. Allein er ist ohne Kummer und Sorgen gestorben. Gott sei Lob und Dank, er hat doch noch alle heiligen Sterbesakramente empfangen, wo wir Gott dafür zu danken haben, dass er ihm in den letzten Tagen noch einmal den rechten Verstand gegeben hat. Aber er ist schon todschwach gewesen und hat dann immer geschlafen. Da habe ich den Mut schon verloren. Liebe Eltern, was mich bei diesem Unglück noch freut, ist, dass die Leute so gut mit ihm gewesen sind, dass man in Deutschland keine so finden könnte und auch keine so wird geben. Der Heinrich und seine Frau sind ganze Nächte lang bei ihm aufgeblieben und haben getan, was sie haben können. Ja, soweit das Zitat. Vermutlich ist es eine Hirnhautentzündung gewesen und dagegen gab es damals keine Mittel.
Die Sterbesakramente?
Es steht im Brief, Mörder.
Ja, und vielleicht ist es ein Trost, wie es sein Vetter nach St. Mergen geschrieben hat. Er war immer geduldig und voll Ergebung in den göttlichen Willen. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gerne sterben würde. Kein einziges Mal hat er gesagt, dass es zu früh ist.
Kein einziges Mal.
Der Herr, gib ihm die ewige Ruhe.
Amen.
Amen, ja. Ja, aber so kann das nicht zu Ende gehen jetzt.
Aber so ist es zu Ende gegangen.
Ja, aber ich meine die Erinnerung an die Schwarzwaldengländer. Also ich meine, wenn die lebendig bleiben soll, dann sollte jetzt am Schluss nochmal der lebendige Andreas Löffler gehört werden. Ich wiederhole nochmal Lebensdaten 1814 bis 1843 von St. Mergen nach Cambridge und nicht mehr zurück. In vieler Hinsicht ist das, was er erlebt und aufgeschrieben hat, typisch für die Schwarzwaldengländer jener Zeit. Und es ist ein Glück, dass es diese Briefe gab und immer noch gibt. Jetzt, Andreas, kommen Sie. Einmal noch. Eine nette kleine Stelle. Dass es jetzt nicht so traurig endet.
Ja, was denn?
Was Sie wollen, es muss ja nichts Großes oder Großartiges sein. Whatever you want.
Mir Schwarzwälder schwätzen nicht so viel.
Dann hätte ich einen Vorschlag. Steht in Ihrem Brief, warten Sie, vom 4. Juni 1841.
Woher soll ich wissen?
Da schreiben Sie, ja, ich lese es Ihnen ja vor. Da schreiben Sie, ich bitte um einen kleinen Krug voll schwarzes Kirschenwasser. Ha? Wäre das was?
Ja, selber wäre was.
Ja, dann zum Wohl.
Gesundheit.
Gesundheit.
Cheers.
Und herzlichen Dank.
Liebe Eltern,
was der Schwarzwälder Uhrenhändler Andreas Löffler an seine Eltern in St. Mergen schrieb.
Made in Black Forest, soll ich damals schon was anders gesehen.
Post aus Cambridge mit dem Glockenschlag vom Big Ben. Wer kennt den nicht aus Opas Stube noch? Grandfather Clock Strike Sound Effect, sagt man da heute zu. Das war jetzt also Post aus Cambridge, was der Schwarzwälder Uhrenhändler Andreas Löffler seinen Eltern in St. Mergen schrieb. Von Klaus Gülker. Eine Produktion vom Südwestrundfunk aus dem Jahr 2023. Gesprochen haben Martin Wangler, Franziska Umenhofer, Volkmar Staub und Klaus Gülker. Die Regie hat Nicole Paulsenkitt. Ton und Technik hat Nicole Jörg gemacht und die Redakteure waren Matthias Zeller und Uta Maria Heim. Wenn Sie das Stückle nochmal hören oder weiterempfehlen möchtet, findet Sie es im Netz unter swr4.de oder in der ARD Audiothek. Dort können Sie auch viele andere Mundart-Hörspiele hören. Das war Erwin Lehn und sein Südfunk-Tanzorchester mit einer Aufnahme aus dem Jahr 1964, also genau 60 Jahre alt. A Walk in the Black Forest von Horst Jankowski. Heute geht es ja bei uns ums Uhrenhandwerk und um die Leute, wo it bloß durch Turme gewandert sind. Es geht um die Schwarzwald-Engländer, wo im 19. Jahrhundert die Uhren in England verkauft haben. Die haben nicht alleweil Glück gehabt. 1843. Also 5 Jahre vor der Badischen Revolution ist der Andreas Löffler in Cambridge gestorben. Vielleicht war es an einer Hirnhautentzündung, so genau weiß man es nicht. Er ist ja noch ein junger Maxi und er hat bloß 4 Jahre Zeit gehabt, um seine Uhren verkaufen. Ja, ohne die fleißigen Tüftler aus dem Schwarzwald, die auf den Höfen rund um dem Andreas sein Elternhaus ihre Uhren gemacht haben, hätte das einträgliche Geschäft in England so nicht funktioniert. Und die Namen Löffler, Riesle, Bäuerle, Dietlinger und Heim findet man heute noch um St. Mölge. Unsere Hörspielredakteurin heißt auch so, die Uta Maria Heim.
Sag mal, Uta, du kommst doch auch aus dem Schwarzwald. Bist du eigentlich mit dem Uhrmacher Josef Heim aus St. Mölge, wo gerade dem Stickli vorkommen ist, verwandt?
Also da davor wisst ihr jetzt nichts. Der Sulge, wo ich aufgewachsen bin, gehört ja zum württembergischen Zipfel vom Schwarzwald. Mhm. Das weißt du ja, Pius. Du bist ja in Bösingen daheim. Das gehört ja auch noch dazu, oder?
Ja, Beisingen sagt man. Und bei uns hat man eher keine Uhren gemacht. Wir wohnen ja in der Gegend von Oberndorf am Neckar. Und da ist traditionell noch mal eine andere Industrie daheim.
Ha, in Württemberg hat man keine Kuckucksuhren gebaut. Aber ich komme mütterlicherseits tatsächlich aus einer Uhrmacherfamilie, wobei die Geschichte erst um 1900 rum angefangen hat. Der Vater von meiner Mutter, der Fixeferde, ist bei Junghans in Schramberg-Dunne in die Lehre gegangen und ist dort später Uhrmachermeister gewesen. Mhm. Junghans ist 1861 in Schramberg gegründet worden. Schramberg ist damals zu einer ganz bedeutenden Uhrenstadt aufgestiegen. Ja. Vorher ist das Uhrenhandwerk ja im Badischen daheim gewesen, aber jetzt haben sich die Fabriken im Württembergischen angesiedelt.
So, das ist eigentlich auch interessant, gell? Die Handwerker im Schwarzwald und die Fabrikarbeiter im Württembergischen.
Ha, weil im Württembergischen Zipfel vom Schwarzwald die Realteilung praktiziert worden ist und die Höfe seltenweg verarmt sind. Mhm. Noch hat es halt ein neues Proletariat von Nebenerwerbsbauern gegeben. Und einer davon war mein Opa Ferdinand Fix.
Der Fixeferde.
Der Fixeferde. Der ist 1886 geboren und wo er 1969 gestorben ist, war ich gerade 6 Jahre alt. Mhm. Ich habe ihn arg mega. Wir haben viel Karten gespielt zusammen. Ich bin quasi in der Stube von den Großeltern aufgewachsen. Mhm. Der Opa war ein Gewerkschafter. Da ist er allerweil stolz drauf gewesen. Mein Onkel Oskar war noch auch Gewerkschafter und später Kommunist.
Sogar.
Der hat auch bei Junghans gelernt.
Weil der Kommunismus unter der Arbeiterschaft in den Fabriken Wellenwerk auch mehr Nährboden gefunden hat, wie auf den stattlichen Höfen im Badischen.
Ich glaube, politisch, da war der Oskar schon wegen solitär. Mhm. Der hat schon besonders tickt. Aber er hat viel da für die Belegschaft. Er hat ganz schön gewettert, wenn etwas verkehrt gelaufen ist. Und den hat alle gut leiden können. Er war irgendwie charismatisch und ungeheuer beliebt. Und er war auch der letzte Tüftler in der Familie. Das zieht sich weiter bis heute. Da sind ein ganzer Haufen geschickte Leute drunter. Werkzeugmacher, Feinmechaniker und Ingenieur. Manche sind arge Eigenbrötler. Aber die sind alle ziemlich angenehm und haben einen Haufen sinnvolles Zeug erfunden.
Aber die hat die Uhrenindustrie jetzt nicht so prägt.
Ja, doch schon. Anders halt. Ich bin ja auf dem entlegenen, einsamen Hof von den Großeltern geboren und die erste Jahr aufgewachsen. Der Uhrenfabrikant Helmut Junghans war unser einziger Nachbar. 1970 bin ich mit meinen Eltern in die Junghans-Villa gezogen, wo inzwischen mitsamt Wiese und Wald der katholische Kirche gekehrt hat. Ein gewaltiges Anwesen ist das gewesen. Meine Eltern haben dort das Feriendorf Eggehof aufgebaut und bis 1982 geleitet.
Das klingt nach einer glücklichen Kindheit.
Das kann man so sagen, ja. Für mich als Kind war das schon arg poetisch und ein wenig wie im Paradies.
The time is gone, the song is over, thought I'd something more to say.
Und da damit ist unsere Sendung schon bald wieder rum. Für heute schließen wir mit einem kleinen Liedle über eigenbrötlerische Streithammel. Die geht's im Schwarzwald nämlich auch. Hier in der poetischen Gestalt schwarzer Rabenkrähen auf dem Feld. Die standorttreue Vögel sind auch im Schwarzwald keine Seltenheit und verhalten sich ganz ähnlich wie so manches Grüpple vom Menschen. Vornehme Bagage, vornehme Gesellschaft, heißt das Stück. Am Mikrofon verabschiedet sich die Uta Maria Heim und der Pius Jauch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Wie immer am ersten Sonntag im Monat, kurz nach 8 beim SWR 4 Mundarthörspiel.
Galge, Fegel, scharweise, vernehme Bagage. Wer lehrt die lustre Kreisfuh, wer weiß Gott was. Was wäre da die jetzt von Karte taue, geschreit am grad Mund. Man grappe muss man streiten laut dir, und ja sonst nimmt's dann dir, und ja sonst nimmt's dann. Sie sind Herren, wie man's kennt, in ihrer schwarzen Freck. Wird Schnäbel, Läbel, Luffe, Hund und ihre Hände in Hosensäck. Oh, die hören sich selber gern und London drin in Geld. Der Weichgenetze selber nennt weh Schelte. Da geht es gleich, wenn man drauf in den Umenhaufen mischt. Und so ein Fug und im anderen nimmt, weil's Futter neidig ist, weil's Futter neidig ist. Die sind Herren, wie man's kennt, in ihrer schwarzen Freien. Wird Schnäbel, Läbel, Luffe, Hund und ihre Hände in Hose sehen. Sind Herr, wie man's kennt, in ihrer schwarzen Freck. Wird Schnäbel, Läbel, Luffe, Hund und ihre Hände in Hose sehen.